Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und heute geht es um Kunst. Soll es um Kunst gehen, die sich jeder leisten kann? Und noch viel interessanter, wie erkennt man diese Kunst eigentlich? Und ich freue mich sehr, weil ich bin gerade umgezogen und habe ganz viele weiße Wände und habe jetzt auch überlegt, hänge ich die alten Bilder wieder an, die ich selber gemacht habe? Oder investiere ich mal in Kunst? Und dann steht man da und weiß irgendwie gar nicht, wie man das am besten machen soll, dass nicht alles viel zu teuer ist, ob man da nicht sein Geld an der falschen Stelle ausgibt. Und vielleicht gibt es ja viele Menschen da draußen, die sich genau diese Fragen stellen. Und ich würde sagen, ich habe heute den Mann zu Gast, der auf diese Fragen die besten Antworten, vielleicht die besten Antworten, er guckt so, Oliver Lehndorff. Lehndorff, ist das richtig
ausgedrückt? Lehndorff, ja.
Lehndorff. Mit Ä, nämlich nicht mit E, ist da der Direktor der Affordable Art Fair Hamburg. Auf Deutsch würde man sagen, was würde man auf Deutsch sagen?
Bezahlbare Kunstmesse, ja.
Warum habt ihr den Titel nicht genommen?
Ja, im Englischen funktioniert das in London, wo das Konzept herkommt, sagt man ja Good Deal. Das funktioniert irgendwie wesentlich besser als das deutsche Wort erschwinglich. Good Deal klingt irgendwie wirklich gut. Erschwinglich finde ich so Medium. Und deswegen arbeiten wir hier mit Affordable Art Fair. Und mittlerweile nach 10 Jahren kennen die Hamburger und in Deutschland kennt man den Namen.
Abgekürzung. AAF oder AAF oder wie ist es?
Ja, AAF, aber meistens laufen wir unter Affordable Art Fair tatsächlich.
Also erschwingliche Kunst. Und da ist ja gerade das Erste, was ich dann dachte, okay, erschwingliche Kunst, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ist das Besondere an Kunst nicht gerade das, dass sie einen Wert hat, der sich null nach dem bemisst oder in der Regel nicht nach dem bemisst, woraus Kunst gemacht ist? Also nach dem Einkaufswert, sondern dass das Besondere an Kunst eben gerade diese exorbitanten Preise sind, die uns dann so kribbelig werden, dass wenn wir hören, oh, dieses Gemälde, dieses Kunstwerk kostet 10, 20, 30 Millionen Euro.
Ja, das sind ja so die Beträge, die eher durch die Medien gehen. Ne? Das Konzept ist ja 98 entstanden beim Galeristen Will Ramsey. Und genau das war die Idee. Da gab es noch nicht diese Millionenbeträge, gab es schon. Aber jetzt mittlerweile geht es ja manchmal auch um 50 und 100 Millionen für Gemälde. Und er hat damals vor etwas über 20 Jahren das Konzept in London gemacht, weil er sagte, es muss auf jeden Fall auch Galerien gab es eigentlich schon für erschwingliche Kunst, aber eine Messe. Und deswegen hat er das 98 in London gegründet, das erste Mal. Und der Ansatz war eben, das vom Preis ein bisschen unabhängig zu machen. Man sollte ja Kunst kaufen, die einem richtig gefällt, mit dem Herzen am besten. Aber oft ist der Preis ja leider, wenn man auf Messen geht oder in Galerien, doch höher, als was man sich leisten kann. Und das ist halt eigentlich der Ansatz gewesen, zu sagen, wir versuchen das so ein bisschen eben erschwinglich zu machen.
Aber nochmal, das Besondere an Kunst ist doch stark auch die Frage, was ist sie mir wert?
Ja, absolut.
Weil sonst kann ich sagen, guck mal hier, dieses Glas, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe hier ein Glas mit Wasser und du würdest mir sagen, dafür gebe ich dir jetzt 50.000 Euro. Das ist was anderes, als wenn du sagen würdest, ich habe selbst ein Glas mit Wasser.
Das ist Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Wenn man diese Werke sieht für 100 Millionen, da würde man, ich meine, Jeff Koons zum Beispiel, da alles, was der aus seinem Studio rausgibt, teilweise macht er die Sachen ja nicht selbst, wenn dann irgendwie für zig Millionen oder ich glaube 30, 40, 50 Millionen verkauft, da braucht es ja meistens nur zwei bei Auktionen, genau, die mitbieten oder den Kunstmarkt. Und in dem Preissegment ist es ja wirklich auch ja das obere 1%, das da noch mitspielt. Ne? Und damit haben wir aber eigentlich überhaupt nichts zu tun mit unserem Konzept
tatsächlich. Aber es geht auch bei uns, bei euch, um die Frage Kunstwerke und was sind sie wert?
Klar, weil letztendlich will der Käufer oder der Kunstsammler wissen, was es kostet, ob er sich das leisten kann. Das ist tatsächlich oft ein Problem. Ich habe viele Freunde bei mir in den 40ern, die sagen auch so, ja, wenn ich in eine Galerie gehe in Berlin, sieht das alles schick aus. Aber oft frage ich dann nach dem Preis und dann ist es eher 50.000. Und wenn man jetzt in Hamburg sich umfragt, in meinem Bekanntenkreis ist kaum einer dabei, der sich ein Bild irgendwie für 10.000 leisten kann tatsächlich. So, das ist irgendwie, ja, man liest das immer von den hohen Werten, aber kennt tut man doch keinen, der sich das eigentlich leisten kann. Also ich zumindest.
Kommen wir dann mal zu dem, was ihr auf der Messe macht. Das Prinzip der Messe in den Hamburger Messehallen, ne?
Ja.
Also da, wo bisher noch das Impfzentrum war, solange das Impfzentrum
war. Das ist wirklich ein bisschen skurril. Ich hab das gar nicht so wahrgenommen letztes Jahr. Wir haben im Sommer geplant, die Messe im November 2020 zu machen. Und ich habe dann immer vom Impfzentrum, das größte Deutschlands, gelesen und habe die Medien auch nicht ganz so sehr verfolgt. Und irgendwann bin ich dann vorbeigefahren. Ich so, nee, ernsthaft, das ist jetzt in meiner Halle. Und dann habe ich im Fernsehen geguckt und dachte, das ist ja wirklich die A3. Ja. Der Hamburg-Messe, das größte Impfzentrum Deutschland. Und dann war das auch so ein bisschen Lauf gegen die Zeit. Also ich habe dann bei der Hamburg-Messe schon im Sommer genervt und gesagt, gibt es eine Chance, dass unser Impfzentrum schließt im August? Ja. Und ich brauche die Halle. Und ich hatte wirklich schlaflose Tage, so im Juni, Juli, wo ich nicht genau wusste, ob ich die Halle im November habe. Ne? Da ging es ja auch darum, dass das Impfzentrum verlängert wird bis Ende des Jahres. Und da habe ich schon ein zweites Jahr gedacht, okay, das wird schwierig mit der Messe in Hamburg. Und ich glaube, Mitte, Ende August kam dann die Nachricht vom Senat, Impfzentrum geht. Das war für uns dann gut.
Die Frage damals, als ihr es begonnen habt, war ja die Frage, geht man eigentlich in die Messehallen? Weil Kunst und Messehallen, auch das ist, klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Ja, also das war tatsächlich, ich habe 2009 und 2010 ein, zwei Messen gemacht in den Deichtorhallen und wollte dann auch unbedingt in die Deichtorhallen Hamburg.
Da würde man das so erwarten.
Genau, ne? Das war so eigentlich das Konzept. Ich habe damals viel mit auch FC Gundlach gesprochen und Sacker sagt, gibt es da eine Chance? Das ging leider nicht. Das passte irgendwie nicht in die Deichtorhallen, terminlich als auch inhaltlich. Und wir haben dann gesagt, wir machen die Hamburg-Messe. Und FC Gundlach meinte dann irgendwie nach zwei, drei Jahren, sei mal froh, dass du in die Hamburg-Messe gegangen ist. Die ist mitten in der Stadt, im Zentrum, das verbinden die auch mit Kaufen. Die Deichtorhallen ist eher eine Ausstellungshalle und tatsächlich, die Schanze hat sich ja auch, ob es jetzt gut ist, stelle ich jetzt mal einen Raum. Ich fand die Schanze vor 20 Jahren besser, aber die Hamburg-Messe ist mitten in Hamburg und das ist in Deutschland super selten, weil ich bin auch in der Schweiz unterwegs, in Spanien, gucke immer, welche Länder noch funktionieren würden für unsere Messe und in keiner Stadt gibt es so eine zentrale Messegesellschaft mit neuen Hallen. Also das ist wirklich schon luxuriös, eine Messe mitten im Herzen der Stadt zu machen. Und dann noch in so einem schönen Viertel. Ich bin nebenbei auch noch seit 20 Jahren wohne ich im Viertel, also im Karo-Viertel, Grindel-Viertel. Okay. Da die Gegend ist so meine, seit ich in Hamburg bin, seit 20 Jahren. Von daher passte das irgendwie auch gut. Und ich habe das irgendwie nie bereut. Und mittlerweile sind ja auch die OMR-Rockstars sind da in der Hamburg-Messe. Ein bisschen coolere Veranstaltungen sind jetzt seit 2, 3 oder 4 Jahren auch in der Hamburg-Messe.
Aber haben die Künstler nicht am Anfang gedacht, sag mal ganz kurz, wo sind denn wir hier normalerweise finden? Da finden ja auch Flugzeugmessen statt oder Automobilmessen, Immobilienmessen. Und dann kommt da so ein Künstler, der natürlich an sich nicht gewohnt ist, dass er in so einer Halle ist mit irgendwie gefühlt 20 Meter hohen Decken und bang.
Na, die Halle ist 11 Meter hoch und die Architektur ist ganz okay, würde ich mal so nett bezeichnen. Aber das war natürlich ein Riesenproblem. Also viele von meinen Freunden oder auch Kunstinteressierte und auch Künstler, die fanden das halt ein bisschen zu kalt oder es ist halt sehr corporate, so typische Messe-Areal halt. Ich war mir am Anfang auch echt nicht so sicher im ersten Jahr, ob das funktioniert, Kunst und die Hamburg-Messe. Aber tatsächlich, wir hatten dann so eine erfolgreiche erste Messe, die zweite und seitdem, wir sind jetzt im 10. Jahr in Hamburg und das war am Ende, am Anfang sicherlich eher ein Nachteil und heute bin ich, wie gesagt, echt froh drüber und die Künstler und die Galerien, die akzeptieren das, freuen sich über diese mega professionelle Infrastruktur. Das hat man natürlich in keiner Location sonst in Hamburg und von da ist es zentral, teuer, aber perfekt für uns tatsächlich.
Weil es ja auch, es geht nicht ums Gucken, wie es dann vielleicht in den Deichtorhallen gewesen wäre, die eher diesen musealen Charakter hätte, sondern es geht ums Kaufen.
Ja, da muss man nicht drum herum reden. Eine Kunstmesse ist ein Marktplatz, da wird verkauft, gehandelt. Wir haben normalerweise 80 Galerien, dieses Jahr sind es wegen Corona 70, aber da wird verkauft, viel verkauft. Also wo ich angefangen habe mit der Messe 2011, da haben alle gesagt, du bist verrückt. Gab es seit 20 Jahren in Hamburg keine Messe, die letzte ist kläglich gescheitert, irgendwie 1991 in der Hamburg-Messe ausgerechnet. Das war die Art Hamburg. Und jeder hat gesagt, das wird nichts. Also das kannst du gleich vergessen. Die Hamburger, die Hanseaten, die kaufen keine Kunst. Und Jahr für Jahr wurde es mehr. Also am Anfang war es okay, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Hamburger viel, viel mehr kaufen. Und das höre ich auch so in der Stadt, so von Leuten, die vielleicht früher gar nicht so gekauft haben und die durch uns daran gekommen sind. Und die kaufen jetzt auch nach der Messe, also nicht nur bei uns. Und ich glaube, wir haben so eine richtige Sammlerschaft in Hamburg irgendwie aufgebaut. Also das würde ich uns dann doch irgendwie mal, ja, das haben wir tatsächlich mitbewirkt.
Du musst es ja auch an den Umsätzen sehen. Kann man sagen, was so die Umsätze am Anfang waren und wie die sich so entwickelt haben?
Ja, die haben sich ungefähr verdoppelt seit dem Start, also bei der Messe. Aber wir verkaufen unglaublich viel Kunst auch nach der Messe, dass Sammler dann anrufen oder bei uns auch bei uns nachfragen, wie hieß nochmal die Galerie im Gang B? Und dann höre ich immer von vielen Galerien, die vielleicht am Anfang bei der Messe sagen, diese Messe war aber nur so medium, gerade mal Break-Even erreicht, die mich dann aber vielleicht im Frühling oder ich laufe ihnen in meiner Wohngegend über den Weg, ist auch schon viel passiert, im Frühjahr und die sagen, oh Mann, hätte ich mal nicht so gemeckert im November, ich habe noch ganz viele Werke verkauft im Nachgang so bis Frühling und dann sind sie auch ganz zufrieden und glücklich und auch nett.
Wie läuft das Geschäftsmodell für die Galerien? Die zahlen einfach deine Standgebühr?
Genau.
Dabei zu sein, genau, wie bei einer normalen Messe halt.
Genau, genau. Die zahlen eine Standgebühr für den Stand und davon haben wir auch nichts. Also wir vermieten quasi ja die Fläche und der Galerist, ja in der Regel sind es ungefähr 50%, gehen dann an den Künstler.
Ah, okay. Ja. Jetzt aus Kundensicht, also jemand, der das besucht, so wie ich jetzt. Haus eingerichtet, Wände weiß. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe da einfach rüber, wenn ich da jetzt hingehe, nee, das war wahrscheinlich falsch, ne? Einfach jetzt hingehen und mich inspirieren lassen, geht auch. Aber würdest du mir das raten?
Ich finde, grundsätzlich inspirieren lassen ist schon mal gut. Ist schon ein richtiger Ansatz. Aber was ich immer empfehle, ich hatte natürlich relativ oft gefragt, was ist so der Start für eine Sammlung oder auch mit Kunst kaufen und sammeln. Ich finde es immer wichtig, dass man vielleicht Kunstmagazine liest, zu Galerien in der Stadt geht. Ich finde auch ganz wichtig, nicht nur bei Produkten, sondern eben auch bei Kunst, support your local dealer. Also auch der lokalen Kunstszene den Support zu geben, jenseits unserer 4-5 Tage. Und mit den Galeristen reden, vielleicht mal Atelierbesuche. Die HFPK hat immer zweimal im Jahr den großartigen Rundgang. Da kann man junge Künstler kennenlernen unter ganz entspannter Atmosphäre mit dem Astra-Bier. Finde ich immer großartig, zweimal im Jahr. Und einfach bilden und ein bisschen einsteigen und gucken, ob das Herz sich öffnet und sagt, ich will jetzt unbedingt Sammler werden oder sammeln. Vielleicht will man auch einfach nur Kunst ein paar Werke kaufen. Aber einfach über die Messe gehen, sich inspirieren lassen, funktioniert auf jeden Fall. Also, aber manchmal wird man auch erschlagen von der Menge. Also wir haben fast, ich glaube, 600 Künstler da, 80 Galerien, das ist eine ganze Menge. So. Und manchmal braucht man wirklich auch ein paar Tage nach der Messe. Und dann, ich habe es ganz oft, dass ich dann über die Messe gehe und Wochen später, oh nee, die Arbeit möchte ich unbedingt noch haben. Und kontaktiere dann vielleicht die Galerie oder den Künstler danach dann noch.
Welche Rolle spielt denn, wer ist wichtiger für so einen Sammler, wenn man das werden will? Orientiert man sich am Künstler oder orientiert man sich an den Kunstwerken? Was sammelt man? Sammelt man den Künstler vor allen Dingen?
Es kommt immer drauf an. Also es gibt halt solche und solche Sammler. Ich finde immer sympathischer die Sammler, die mit dem Herzen kaufen, so wie Falkenberg, der hat ja Sachen gekauft, die hätte damals keiner gekauft. FC Gundlach auch, der Fotografie gesammelt hat, wo es noch gar keiner in der ganzen Welt gesammelt hat. Gibt viele junge Sammler, auch Rick Reinking. Und ich glaube, die kaufen einfach, weil sie die Kunst haben wollen, weil sie von dem Künstler absolut überzeugt sind. Und die kaufen nicht mit dem Ohr. Und dann gibt's natürlich die Sammler, viele, was man so in der Presse liest, in New York, die kaufen halt einfach die Namen. So, das finde ich eher unsympathisch, aber muss man nicht schönreden, das gibt's auch reichlich, ne? Dass ein Künstler gekauft wird, nur weil er gerade von ein paar anderen Hedgefonds-Managern gekauft wird. Das ist natürlich, aber es funktioniert eher im anderen Preissegment. Also das muss man auch ehrlich sagen, das ist eher in den Millionenbeträgen als jetzt unbedingt ein Künstler, der 10.000 Euro kostet. Also das ist, glaube ich, ein bisschen anders in der Preislage.
Wenn ich jetzt komme und sage, ich brauche tatsächlich Dinge ich möchte meine Wohnung schöner machen mit Kunst, ist das dann schon so ein bisschen am Rande der Beleidigung?
Nein, ich finde, man lebt ja auch damit. Also wenn ich meine, die Künstler, die ich bei mir zum Beispiel in der Wohnung habe, die kenne ich alle persönlich und ich freue mich immer noch, so Arbeiten, die ich schon 10 Jahre habe, wenn ich darauf vorbeigehe und die Kunst mir anschaue. Ich finde es schön, ja, mit Kunst zu leben und von da finde ich es auch legitim. Ich meine, klar, gibt jetzt auch Sammler, eben wie Falkenberg, der das auch auf Lager hat, weil er einfach so viel hat. Aber solange man es kann, finde ich zum Beispiel super schade, oder wenn man die Kunst nicht aufhängt, sondern sie einfach nur ins Lager steckt. Und das ist ja teilweise oder meistens bei diesen Auktionen, wo es um 10, 20, 30 Millionen geht, die sehen ja nie das Tageslicht. Die landen irgendwo im Schweizer Safe und dann ist die Kunst halt lange, lange erstmal wieder weg. Ne? Und Kunst will ja auch gesehen werden und braucht Licht und Menschen, die das wahrnehmen. Und von daher finde ich das einen guten Ansatz, also für seine Wohnung zu kaufen, ganz klar.
Was sammelst du?
Ja, wie gesagt, ich finde es wichtig, die lokale Szene zu unterstützen. Okay. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich bin jetzt per se nicht so der Besitzmensch, muss ich gestehen. Also ich habe jetzt keine 4 Autos oder 5 Uhren. Also ich habe irgendwie ein Auto, ein altes und eine alte Uhr. Und aber bei Kunst ist es so, ich finde es halt schön und mir gibt es was, wenn ich lokale Künstler unterstütze, die auch persönlich kennenlerne. Und auch wenn es eine Galerie aus Hamburg ist, so von daher habe ich meinen Schwerpunkt gesagt, ich kaufe ausschließlich Hamburger junge Künstler, die noch nicht etabliert sind, wenn bei Hamburger Galerien. Und das ist manchmal auch schwierig. Ich war jetzt im September auf der Art Berlin oder in Berlin, bei der Berlin Art Week und da habe ich dann ein paar Arbeiten gesehen, die mir gefallen. Dann sagte meine Freundin noch so, oh komm her, Alter, die Arbeit findest du doch richtig gut. Ich fand sie auch richtig gut, aber ich wollte dann irgendwie auch nicht damit aufbrechen, mit der Tradition zu sagen, nein, ich bleib lokal und da bleibe ich meinem Wert und meiner Linie treu. Ich bin in Hamburg, ich liebe Hamburg und ich kaufe nur Hamburger Künstler.
Aber dann kaufst du Bilder, du kaufst Fotos, du kaufst auch Skulpturen, gibt's kaum noch?
Ich bin tatsächlich nicht auf Medium eingeschränkt, okay, wenn ich Kunst kaufe. Ich komme ja aus der Fotografie. Mhm. Ich habe 20 Jahre oder 15 Jahre Filme gemacht, bin eigentlich Filmemacher, lieb Film, bin Cineast, habe Film studiert an der Filmhochschule, bin mit Gundlach eine Zeit lang gegangen, deswegen liebe ich Fotografie und seit 10 Jahren mache ich Kunst. Vorher habe ich mit Kunstkauf eigentlich auch nicht so viel zu tun gehabt, weil ich aus der Fotoecke kam. Und mittlerweile ist es so, ich finde halt Videoarbeiten klasse, ich finde auch Fotografie gut. Also ich bin da nicht festgelegt aufs Medium. Es ist eigentlich egal, mich muss die Arbeit überzeugen. Mhm. Und bei mir ist es noch so, ich muss den Künstler auch mögen. Also ich würde jetzt niemanden eine Arbeit kaufen, wo ich den Künstler kenne und denke, oh Gott. Also da muss auch eine gewisse Sympathie bei mir einfach da sein.
Also gehört das dazu, man sollte immer zu dem Kunstwerk den Künstler kennenlernen?
Nein. Das ist bei mir jetzt so, dass ich die Künstler kenne vielfach, weil ich ganz gut vernetzt bin und für mich ist es einfach schön, die Künstler zu kennen, von denen ich eine Arbeit kaufe, aber ich kenne auch viele Sammler, die auch die Künstler im Atelier besuchen regelmäßig. Ne? Das ist ja ein schönes Ding, wenn man einen Künstler sieht, wie er wächst. So.
Klar.
Also wenn man einen Künstler kauft, wenn er vielleicht von der HFBK kommt, mit Mitte, Ende 20 und dann 10 Jahre später sieht man, wie er sich entwickelt hat. So, das ist ja auch ein schöner Prozess, den man dann mitverfolgt. Und ich kenne auch ein paar Hamburger sehr namhafte Sammler, die Künstler einfach richtig auch auf dem Werdegang auf schwierigen Zeiten, es geht ja in Wellen, auch unterstützt haben. Und das finde ich einfach schön. Ich habe jetzt nicht die Mittel, wie ein Hamburger Mäzen, der sagt, ich kaufe jetzt im Jahr für Betrag X. Aber man kann das ja auch im Kleinen sehen. Und ich finde auch, einen Künstler eine Arbeit zu kaufen, die vielleicht 5.000 kostet, hilft dem ja auch.
Klar.
So, die Hälfte kommt von dem auch an. 50% kriegt der Galerist, 50% der Künstler. Und für mich ist das ein nachhaltiges System irgendwie. Also, so wie die Leute seit 5 Jahren immer von buy local, so, ich finde es in Kunst irgendwie auch irgendwie wichtig. So, von daher versuchen wir auch immer auf der Messe die lokale Kunst irgendwie besonders rauszustellen. So, aber dafür kommen wir vielleicht nachher nochmal auf das Thema.
Absolut. Wenn es ist relativ einfach zu erklären, wie ein Kunstwerk wird. Nämlich der einfachste Weg ist, es wird im Museum ausgestellt. Dann haben, also das, so erklärt mir das Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle immer. Er sagt, wir im Museum entscheiden, was Kunst ist und was nicht. Wann wird ein Mensch denn ein Künstler? Weil das eine ist ja, dass er irgendwas mit Kunst studiert. Damit ist ja der Begriff Künstler ist ja kein geschützter. Oder gibt es die Berufsbezeichnung Künstler?
Nein, es gibt ja auch Künstler, die nie studiert haben. So. Also die sagen, sie sind einfach richtig gut und sagen, ich habe halt nicht studiert. Man muss dazu fairnesshalber sagen, heute die viele etablierte Künstler haben einfach studiert, fahren an irgendwie renommierten Kunsthochschulen, weil der Markt einfach so leider funktioniert. Also und aber ich glaube tatsächlich, das kann man darauf irgendwie nicht nur festlegen. Also ein Künstler ist im Endeffekt, ja, also ich an der Hochschule, was man da lernt, ist auf jeden Fall sinnvoll, aber man braucht auch das Talent. Und genauso würde ich sagen, hatten wir in den letzten 10 Jahren auch einen gewissen Hype, was so Medienstudiengänge und Kunststudiengänge angeht. Die können ja nicht alle Künstler werden. Da gibt's ja viel mehr Ausbildungsgänge und Studenten und Absolventen als der Markt sozusagen. Ich habe Kulturmanagement studiert. Damals vor 20 gab es nur meinen Studiengang an der Musikhochschule. Heute gibt es, glaube ich, 100. Also es ist so ein bisschen inflationär natürlich auch im Kunstbereich. Und ich glaube, der Beste wird sich halt durchsetzen.
Aber kann man Künstler sein, ohne jemals was verkauft zu haben?
Ja, gab es ja auch. Ich meine, guck dir Van Gogh an. Ich meine, er hat ja deiner Zeit auch nicht wirklich viel verkauft.
Wurde dann sozusagen später
Künstler. Später Künstler, ja. Genau.
Aber kann jemand von sich behaupten, also nehmen wir an, ich treffe jetzt einen, der sagt, ich bin ein großer Künstler und dann fragst du, was hast du denn verkauft? Und sagt dann noch nie was. Ich bin jetzt aber schon seit 5 Jahren Künstler. Also kann man sich selbst einfach zum Künstler ernennen, ohne dass andere einen wahrnehmen?
Also ich glaube, dass das schon der Markt dann richtet. Also weil, wie du schon sagst, wenn du im Museum irgendwann landest, dann hast du natürlich, das ist natürlich das Endziel von jedem Künstler, irgendwie im Museum zu hängen. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Attribute, nach denen der Kunstmarkt guckt. Also das ist nun, man hat Publikationen gehabt, man hat renommierte Galerien gehabt, die einen ausgestellt haben. Welche Sammler sammeln einen? Also da gibt es ja sehr viele Kriterien, woran der Kunstmarkt irgendwie dran aus oder festmacht, dass man irgendwie ein etablierter Künstler wird oder ist. Und
aber der erste,
das kann man nicht selbst entscheiden, das wäre zu einfach.
Der erste Schritt wäre schon, wenn man schon mal in einer Galerie ist, das ist schon mal der erste Schritt.
Also der erste Schritt ist wahrscheinlich wirklich an eine Kunsthochschule zu gehen, ja, und dort das Know-how zu lernen, vielleicht auch Netzwerken, was auch wichtig ist. Und dann ist es immer, wird oft gefragt von Absolventen von Kunsthochschulen, was wäre der Weg? Ich würde auch sagen, eine junge, sehr engagierte Galerie zu suchen, die einen aufbaut und mit der zusammen den Weg zu gehen und hoffentlich auch als Künstler loyal der Galerie zu bleiben. Weil es ist in den letzten Jahren auch eher ein Problem, dass wenn Künstler erfolgreich werden, werden sie abgeworben von sehr großen Galerien.
Am einfachsten wäre es ja, wenn man es einfach gar nicht über die Galerie machen würde, dann würde man nicht nur 50% kriegen, sondern 100%.
Ja, das ist tatsächlich ein Trend seit zwei, drei Jahren, dass es immer mehr Künstler gibt, die denken, sie können sich gut vermarkten, aber ich kenne so einige Künstler, ja, viele davon sind Künstler und nicht BWLer, und was eine Galerie macht, ist einfach eine unglaublich umfangreiche, harte Arbeit. Also meine Nachbarin ist Renate Kammer, die ist ja Galeristin gefühlt seit 50 Jahren in Hamburg, und die ist so, glaube ich, seit über 50 Jahren Galeristin in Hamburg. Und was die für ein Programm leistet irgendwie auch, oder alle Programmgalerien, das ist ja irre. Das kann ein Künstler ja gar nicht leisten. Und ich sage, im Zweifel soll er es auch nicht leisten. Ein Künstler soll sich ja konzentrieren auf, was er wirklich kann. Und das ist seine Arbeit. Und ich würde mich als Künstler jetzt nicht mit der Buchhaltung und Messen, Teilnahmen, Logistik beschäftigen. Also den Luxus einer Galerie ist schon klasse. Und ich glaube, es rechtfertigt eben auch diese 50% absolut. Ich glaube, hoffe, dass wir eine Renaissance sehen, dass die Programmgalerien noch mehr wieder wertgeschätzt werden und dieser Trend so ein bisschen weggeht, dass die Künstler denken, ach, ich bin ein bisschen bei Instagram und mache Social Media und jetzt bin ich hier selbst Künstler, finde ich extrem kurzsichtig gedacht. So.
Vor allen Dingen stelle ich es mir schwer vor, für einen Künstler einzuschätzen, was sein Werk eigentlich tatsächlich wert ist. So ähnlich wie bei einem Hausbesitzer, der sein Haus verkauft, der dann schon mal irgendwann einen Makler braucht, der ihm sagt, weißt du was, die Bude ist gar nicht 4.500 Euro wert, sondern nur 850.000 Euro.
Ja, es gibt solche und solche Künstler. Der eine Künstler denkt, seine Werke kosten so gar nichts, weil er das Selbstbewusstsein vielleicht nicht hat. Dann kenne ich andere Künstler, deren Werke gar nicht so stark sind, die denken halt, ihre Arbeiten sind gefühlt 30.000 Euro schon wert, obwohl sie erst seit 2 Jahren von der Hochschule sind. So, da ist natürlich auch die Wahrnehmung selbst irgendwie der Unterschied. Und Galerist erdet einen, glaube ich, auch gut. Auch wenn man mal Erfolg hat als Künstler, holt dann eine Galerie wieder ein bisschen runter und sagt, jetzt drehen wir nicht total durch, jetzt kommen auch wieder andere Zeiten. Du hast jetzt vielleicht 1-2 Jahre einen guten Lauf, deine Preise gehen hoch, aber das kann auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Es gibt ja unglaublich viele Künstler, die vor 20, 30 Jahren an den Wänden hingen bei den Sammlern und heute gar nichts mehr wert sind. So. Und deswegen glaube ich nach wie vor an die Bedeutung der Galerien und der Programmgalerien. Und natürlich wird es immer so Multitalente geben. Also ich kenne auch so ein paar, die sind einfach gut mit Social Media und den ganzen Sachen. Aber sobald man es um Steuerrecht geht, also ich kannte einen, der war sehr erfolgreich. Am Ende kam halt das Finanzamt und hat dann irgendwie 100.000 Euro zurückhaben wollen, weil er die Steuererklärung nicht richtig gemacht hat. Also Kommunikation bei Social Media ist eine Sache, aber dann auch das Business im Griff.
Aber da hilft dir dann die Galerie auch nicht, ne? Oder hilft die Galerie auch?
Die Galerien besorgt dann zumindest einen guten Steuerberater. Okay. Also da bin ich mir ganz sicher. Das ist, die helfen schon bei eigentlich fast allem, was die Finanzen, Organisation, Entwicklung angeht. So. Und machen die Publikation, die auch wichtig sind. Also ich finde es extrem wichtig.
Kommen wir nochmal zur Messe. Was heißt nochmal? Wir sind die ganze Zeit bei der Messe eigentlich. Von bis, wo geht es denn da los, wenn ich jetzt dann auf Einkaufstour gehe?
Das fängt tatsächlich, das glaubt man immer gar nicht, bei 100 Euro an. Das ist ja unser Werbeclaim seit 20 Jahren. Von 100 bis in Hamburg 7.500 Euro. In New York haben wir, glaube ich, 10.000 Dollar, okay, weil es alles ein bisschen teurer ist. Und wir haben ein bisschen das Problem, dass Inflation in Deutschland gerade 4%. Wir sind auf diesem Preislimit seit 2012 in Hamburg oder 2014. Wir haben irgendwann mal ein bisschen erhöht wegen der Mehrwertsteuer, weil die Galerien mehr Mehrwertsteuer zahlen mussten. Aber 7.500 Euro vor 10 Jahren sind ja heute leider nicht mehr 7.500. Und dieses Jahr mit der Inflation ist das schwierig so. Ich hoffe, wir können noch die 7,5 lange halten. Aber es wird immer schwieriger. Also wir hatten am Anfang immer Uecker zum Beispiel bei den Künstler. Mhm. Der hat dann im ersten Jahr 4.000 oder 3.500 gekostet. Und heute, im zweiten Jahr ging er dann noch für 6 durch, dann irgendwann für 7. Und vor 3 Jahren oder so waren es dann noch 7.500. Und jetzt in Berlin habe ich ihn gesehen für 20, 25 eine Arbeit von Uecker, eine Auflagenwerk. Ne? Und so ist das inflationär. So wie die EZB schwemmt ja das Geld. Die Immobilien in Hamburg werden teurer. Und Kunst wird leider auch teurer. Also das
leider für die Künstler eine gute Nachricht.
Ja, aber für die Käufer weniger. In dem Fall von Uecker kriegt man jetzt halt eine Edition von 100 nicht mehr für 2.000, 3.000 Euro, sondern für 20.000.
Aber das die damals schwierig gekauft haben, könnten sie...
Die freuen sich.
Die freuen sich.
Die freuen sich.
Die freuen sich. Wir kommen noch dann dazu, inwieweit das eine Wertanlage tatsächlich ist. Und das ist ja vielleicht auch ein Zeichen von Negativzinsen, von Leuten, die zu viel Geld haben. Könnt ihr sagen, bevor ich jetzt Negativzinsen bezahle, kaufe ich mir lieber Kultur.
Kunst. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von in Kunst in Assets zu reden. Das wird ganz viel in Amerika irgendwie, ja, Kunst ist eine Asset-Form, wir legen das mal an und dann gibt's so findige Hedgefonds, die sagen dann, wir benutzen Kunst wie so ein Asset, wir kaufen für 10 Millionen, gucken mal, wo es denn steht. Finde ich, ja, ist mir irgendwie unsympathisch, aber man muss dazu sagen, man kann es natürlich machen, in Kunst anlegen, funktioniert. Man muss nur darauf achten eben, dass es Kunst ist, die im Markt ist. Sonst ist es einfach, kann man auch ins Casino gehen. Ich meine, von 100 Künstlern, die es gibt, die jung sind, kommt wahrscheinlich einer im Kunstmarkt an und ist irgendwann teuer. Und man will ja auch nicht sein Geld vernichten. Von daher macht es da sicherlich Sinn, entweder, wie Harald Falkenberg, sich so sehr mit der Materie zu beschäftigen und Künstler sehr, sehr früh zu entdecken, was sehr spannend und aufregend ist. Dann kann man Glück haben, aber hat ein unglaubliches Risiko.
Genau, so. Muss ein bisschen pokern.
Muss ein bisschen pokern, kann gut gehen, kann nicht. Oder man ist halt, ja, man kauft halt Namen. Und da wäre jetzt, zum Beispiel, als Beispiel Uecker, hätte man den gekauft bei uns auf der Messe für 5.000 vor 7-8 Jahren, wäre das heute halt 25.000. Funktioniert halt eher bei Namen oder bei bekannteren Künstlern, weil bei Jungen kann man das nicht voraussehen. Und aber ich finde trotzdem, man sollte mit dem Herzen kaufen. Das ist trotzdem immer meine Empfehlung und schöner finde ich es ja, wenn man die Kunst kauft, wenn man sie haben
will. Und tatsächlich ist es ja so wie bei Weinen oder bei anderen Produkten, von denen man glaubt, dass sie eine Wertentwicklung haben, um die dann wirklich einschätzen zu können, muss man sich halt richtig auskennen.
Ja, klar.
Sonst ist der Streuverlust viel zu groß, sonst kaufst du unendlich viele Weine.
Ja.
Wenn ich jetzt auf die Messe komme und sehe was, und dann steht da sicherlich, steht der Preis immer da drunter?
Ja, das haben wir als vor 20 Jahren so fast eingeführt in Europa, dass der Preis drunter, das war in Hamburg ein Riesendrama. Die Galerien, oh nee, das ist ja überhaupt nicht unser Ding, den Preis daneben schreiben. Der Kunstmarkt war, ich betone war vor 10 Jahren viel intransparenter als heute. Also durchs Internet, jetzt durch Corona nochmal, ist das transparenter geworden. Vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren in Hamburg war es unmöglich, in der Galerie eine Galerie zu finden, wo die Preisschilder standen. Wir haben gesehen bei unseren Besuchern, es funktioniert leider. Und jetzt durch Corona und die Digitalisierung ist es auch nicht mehr so ein Problem für den Kunstmarkt. Aber vor 10 Jahren war das wirklich Riesendrama. So die Galerien sogar, die bei uns ausgestellt haben, fanden das so schlimm. Sie wurden halt verpflichtet, den Preis hinzuschreiben. Aber für den Besucher ist es unglaublich gut. Weil ich erinnere mich so an meine Erfahrung auf einer Messe in Miami mal, bin ich hingegangen und da war dann kein Preis. Dann habe ich gefragt, so eine kleine Arbeit. Ich so, ja, was kostet denn die? Bin ich irgendwie hin? Und ja, dann waren das halt $50,000. Und dann auf der Art Cologne ist mir das auch passiert als Student.
Genau.
Also man muss da schon hingehen, man fühlt sich irgendwie schlecht. Weil man kriegt so einen Betrag, wo man denkt, oh Gott, ich habe ja nicht mal ein Zehntel davon gerade im Kopf gehabt, was ich mir leisten kann. Und der Preis am Kunstwerk nimmt diese Hürde auf jeden Fall erstmal zu fragen. Und B, man kann es besser einschätzen, was man sich vielleicht auch wirklich leisten kann.
Und man kann auch handeln?
Ja, also ich glaube, die Galerien sehen das nicht gerne. So.
Klar.
Ich glaube, ein paar, ja, die Leute machen es, glaube ich, überall. Das ist ja mittlerweile auch üblich. Ich glaube, Galerien sehen es tendenziell nicht so gerne.
Wer entscheidet denn dann, wenn da ist einer und sagt, ich will das haben, aber es ist mir 10.000 Euro, ist mir zu teuer, ich zahle jetzt 8.000.
Das wird der Galerist im Zweifel nicht machen, weil der hat ja seinen Betrag, er ist ja nicht auf dem Bazar und der hat ja auch seine Preisvorstellung und der Künstler hat ja auch seinen Wert so und da hat der Galerist sich ja auch was gedacht und also ich, da würde man nicht weiterkommen. Also sowas gibt es vielleicht, wenn man noch ein neues Auto kauft, aber
okay, machen die Leute
funktioniert
auch,
das nicht.
Nee, machen die Leute auch nicht auf der Messe, weil die Messe ja anderen, ihr zieht ja Leute auch an, die im Zweifel, so wie ich, mit Kunst bisher nichts zu tun
haben,
die sich nicht auskennen und die im Zweifel dann eben sagen, ja wieso soll ich wenn ich wenn ich teure Weine kaufe, 20 Flaschen Wein zum Beispiel, dann sagt der Händler von selber, wissen Sie was? Und die nächsten 4 sind
ja, da ist kostenlos. Der Kunstmarkt, glaube ich, nicht ganz so kommerziell wie der Weinbereich. So, da würde der Galerist sich in seine Ehre irgendwie verletzt fühlen. Also ich kann das verstehen. Ich würde auch wahrscheinlich, jetzt nicht bei Kunst, aber wenn ich andere Sachen kaufe, auch schon mal fragen so. Bei Kunst ist es und bei Galerien, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube schon, der ein oder andere macht's mal, wenn man ein richtig, richtig nettes Gespräch hat und sagt, ich habe es schon erlebt, dass ein Galerist sagte zu einer Bekannten von mir, das habe ich dann später erfahren, oh, ich bin Studentin, ich habe auch wirklich gar nicht das Geld, mir das zu leisten, die 2.000 Euro. Und dann hat ein Galerist auch gesagt, er kann es mir in 4 Raten zahlen. Das gibt's tatsächlich. Also ich weiß von Galerien und das wird auch immer mehr gängiger, das finde ich auch richtig gut, dass die quasi, ich meine, wie heißt dieses Klarna, wo man irgendwie alles kann man in Raten kaufen, nur Kunst nicht seit Jahren. In Amerika und Australien gibt es so eine Firma, die heißt, glaube ich, Art Money, ich glaube, das war der Name, da kann man das dann auch auf Kredit kaufen. Ich finde per se die Idee total gut, dass man das in paar Raten zahlen kann und das machen Galerien auch, wenn man die richtige erwischt, aber Fragen kostet ja nichts.
Und ganz doof, man nimmt es auch gleich mit.
Ja, das ist bei uns tatsächlich nicht üblich, aber die Hälfte der Besucher sagen, wenn die Arbeit nicht so riesig ist, ich meine, bei 2x2 Meter wird es schwierig, dann liefert der Galerist das dann aus die nächsten Tage, aber bei uns wird auch super viel mitgenommen. Wir haben da diese pinke Folie irgendwie damals etabliert als Werbetool. Da haben sich ein paar Leute auch dran gestört, oh Gott, warum pink und eingepackt? Jedes Kunstwerk auf jeder Kunstmesse wird eingepackt. Wir haben es nur einfach pink gemacht, weil unser, wie sagt man, Markenlogo halt in Magenta ist, pink. Und das kommt immer gut an. Man sieht in der ganzen Stadt dann immer die Autos mit den Kunstwerken rumfahren. Das ist ganz, ganz witzig in der Messewoche.
Wenn wir über die Künstler sprechen, das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei Buchautoren. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele. Zehntausende Bücher, die jedes Jahr schreiben, glaube ich, 80.000 Bücher. Die Menschen, die davon leben können, kannst du an einer Hand abzählen. Wird's untertrieben, aber viele sind es nicht. Vielleicht sind es 1, 2, 3%. Wie ist es bei Künstlern?
Ja, bei Kunst sagt man auch so, ungefähr 1% der Künstler können von ihrem Job leben so. Und das war eben auch die Idee von meinem Chef, dem Will Ramsey, das zu initiieren, weil er sagte, kann ja nicht sein, dass sich alle irgendwie auf die 1% der Leute, die irgendwie gut davon leben können, konzentrieren. Und was machen die anderen 99? Und deswegen ist der Schwerpunkt, man muss fairnesshalber sagen, wir haben auf unserer Messe auch Uecker und Richter und wir haben bekannte Namen. Aber der Kernschwerpunkt ist halt bei unserem Konzept, auf die Künstler, auf die 99% zu sagen, wir versuchen denen eine Plattform zu geben. Die haben es echt schwer. So. Also da das 1%, das wollen halt alle, so, ne? Mhm. Und deswegen sind die Preise, wir haben ja auch so eine Inflation der Preise, wie ich eben sagte, aber so ist es eben im Kunstmarkt auch. Also so wie sich jeder auf die Metropolen in Deutschland mit Immobilien stürzt, stürzt sich auch jeder immer auf die Blue Chips im Kunstbereich und die steigen immer weiter und weiter und die 99% haben eher Probleme, die Kunst zu fairen Preisen auch zu verkaufen. Und
was machen die dann? Arbeiten die nebenbei als irgendwas anderes?
Ja, ich glaube, wie gesagt, 1% der Künstler können davon leben. Ich würde sagen, 99% haben wahrscheinlich irgendwie andere Einnahmequellen, sei es nun Job oder sie werden von ihrem Partner unterstützt oder keine Ahnung, da gibt es ja verschiedenste Modelle, aber ich glaube, davon leben, habe ich gerade eine Studie gesehen, es sind echt 1% in Deutschland, die davon leben können. Oh. Aber es ist im Theaterbereich und in anderen Sektoren, Film ist vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist ja in Literatur, sagst du, Theater gibt es ja auch wenig Theaterregisseure, die wirklich davon gut leben können. Ne? Das ist allgemein der Kultur.
Die Diskrepanz ist halt so krass.
Es ist so krass.
Weil die Leute, die sich das leisten, Kunst, da sind ja meistens Leute, die, oder stimmt das gar nicht, das ist ein Vorurteil von mir, die Geld über haben, die schon relativ vermögend sind, weil sonst holst du dir einen Druck von IKEA.
Naja, bei IKEA kauft man hoffentlich gar nicht ein, nicht nur Drucke, sondern auch keine Möbel, kauft man Möbeldesign. Aber im Prinzip, ja, ich würde sagen, dadurch, dass man Kunst auch durchaus einen Nachwuchskünstler für 1.000 Euro kaufen kann oder ein Auflagenwerk von bekannteren Künstlern auch für 1.000 Euro, würde ich jetzt nicht sagen, dass man dafür irgendwie super wohlhabend sein muss. Klar, als Sammler bist du, per se hast du Geld über, aber ich habe genügend Freunde, die einfach Street Art oder Urban Art oder jüngere Künstler irgendwie kaufen, die kosten 500 Euro, 1.000 Euro, die haben nicht viel Geld, die sind irgendwie Regisseure, Kameramann, die haben das irgendwie über. Die haben irgendwie zwei Kinder, müssen noch das Haus abzahlen, die Miete und versuchen dann noch irgendwie im Jahr 1, 2 Arbeiten sich zu gönnen. Davon gibt es sehr viele.
Weil ihnen das Sammeln Spaß macht?
Nee, weil sie die Kunst mögen, weil sie die Künstler...
Weil sie gerne ansehen mögen.
Die haben sie einfach gerne an der Wand und das ist auch eine Sammelleidenschaft einfach bei vielen. Und dann gibt es natürlich die sagen, ich liebe Kunst und ich habe das Geld und ich kaufe Kunst. Und das ist ja auch legitim. Ne? Und davon gibt es in Hamburg Gott sei Dank eine ganze Menge mittlerweile.
Das du hast gesagt, du findest es nicht so schön, wenn Leute das sammeln, um das als Wertanlage zu machen. Aber es funktioniert offensichtlich. Wenn man, also es kann funktionieren.
Es
kann auch richtig gut funktionieren.
Ich habe nichts dagegen. Jeder kann machen, was er will. Ich finde es nur irgendwie schöner, wenn man halt Kunst kauft, die einem richtig gefällt und wo man auch so hintersteht. Aber natürlich braucht man das nicht leugnen, sonst wird der Kunstmarkt nicht so heiß laufen, wie er seit 10 Jahren heiß läuft. Da gibt es genügend Leute, die Kunst kaufen, die sie auch relativ schnell, man sagt das ja, das ist ein Flipper irgendwie, also die sie auch nach kurzer Zeit wieder verkaufen, wenn sie einen Gewinn gemacht haben. Das meinte ich, das ist mir jetzt nicht wirklich sympathisch. Ich finde, ein Sammler, der kauft, der nachhaltig ist und in 20 Jahren immer noch mit der Kunst lebt oder vielleicht die auch in seinem Lager hat, finde ich deutlich angenehmer, als jemand, der sagt, ich gehe mal auf den schnellen Gewinn. Das finde ich irgendwie.
Obwohl diese Lagersache, das habe ich noch nie verstanden. Ein Freund von mir, der sammelt auch Wein, hat dann irgendwie einen Bunker angemietet mit 2.500 Flaschen Wein. Von denen er aber nichts hat. Die trinkt dann, und das ist so, wie wenn du so ein Lager hast und da liegt die Kunst. Und dann liegt die, ist es nicht so ein bisschen so, wie wir haben auch, wir haben schöne Möbelstücke, 3-4 schöne Möbelstücke, die seit 30 Jahren im Keller liegen, wo ich gesagt, lass uns die doch einfach jetzt verkaufen, wir werden sie eh nicht wieder rausholen.
Aber das ist aber ein anderer Typus Sammler. Also wenn okay. man jetzt Harald Falkenberg oder auch FC Gundlach nimmt, die, ich meine, glaube, Gundlach hat irgendwie 12.000 Fotoarbeiten gehabt. Das Ding ist, wenn man richtig Sammler ist und das Medium liebt, für das man sammelt, dann hört man nicht auf. Also eine Wohnung ist halt irgendwann mit 20 Arbeiten voll. Und wenn man dann aber 100 hat oder 1000 Arbeiten, dann bleibt einem ja nichts anderes über, als sich von seinen Werken zu trennen. Dann würde den Sammlern aber das Herz bluten. Und deswegen wird es immer mehr und mehr. Und da die Wohnung irgendwann so voll ist und im Zweifel die Ehefrau sagt, wir haben keine Ecke mehr frei, wo wir irgendwas hinstellen können, dann muss halt das Lager her. Und das sind dann schon die Sammler. Aber es gibt das auch im Kleineren. Also ich hatte mal einen Sammler getroffen, der hat so 100 Arbeiten. Der hat das auch nicht mehr hingekriegt. Der brauchte auch irgendwie ein Lager.
Warum macht man das? Warum sammelt man Sachen, von denen man weiß, man hat keinen Platz mehr für sie, man kann sie sich gar nicht angucken, nur in dem Bewusstsein, ich hab's.
Ja, ich glaube, das ist mir auch fern. Ich habe das in mir auch nicht drin, dieses Sammlergehen, so dieses Besitz. Ich glaube, es hat wahrscheinlich mit Besitz und Sammlergehen zu tun. Begeisterung für die Kunst, würde ich jetzt auch mal sagen, weil wer ist so verrückt und baut sich eine Halle in Harburg und stellt das so Kunst ein, wenn er die Kunst nicht wirklich 150% liebt und unbedingt haben will. So ganz nachvollziehen kann man es manchmal nicht, aber ich finde es beeindruckend, dass man den Weg geht und auch diesen Aufwand vor allen Dingen betreibt. Ne? Ich meine, das ist ja Irrsinn, was das auch für Unterhalt Absolut. Kostet, wenn man so eine Halle hat für, sag mal, 100 Werke oder 1000 Werke, wenn es auch größer wird. Aber wie gesagt, davon gibt es doch einige, ne? Diese Sammler.
Du, beeindruckend ist auch, wie du an diese Messe eigentlich gekommen bist. Das musst du mal erzählen, weil du hast den Gründer, denjenigen, der das in London zum ersten Mal gemacht hat, richtig?
Ja.
Irgendwann mal getroffen und der hat dann zu dir gesagt, mehr oder weniger, ist jetzt sehr verkürzt, du erzählst die Geschichte gleich komplett, mach du das doch in Hamburg.
Ja, tatsächlich. Ich hatte gerade in den Deichtorhallen diese Fotobuchtage gemacht, eine Fotobuchmesse. Und wir haben, die Messe hat dann wirklich auch noch LA gestrahlt und so. Das war ein richtig schönes Event, aber wir hatten von der Stadt wirklich irgendwie kein Budget. Und ich war so ein bisschen frustriert und wollte gerade abhauen nach Kopenhagen, Madrid, London. Ich hatte so überlegt, ich glaube, jetzt gehe ich mal weg. Und war eigentlich wirklich schon, hatte schon Gespräche auch teilweise im Ausland und wollte. Und dann habe ich zufällig im Guardian irgendwie einen Kontakt in London, die Direktorin von der Affordable kennengelernt. Und dann habe ich einfach nur hingeschrieben. Ich so, wie sieht's denn aus? Braucht in London jemanden da fürs Marketing? Und die sucht doch gerade. Und dann hat sie gesagt, nee, das nicht, aber wir suchen jemanden in Deutschland, der Lust hätte. Und dann habe ich irgendwie mit Will Ramsey mich getroffen, dem Gründer und noch jemand, einem Kollegen und dieser Dame. Und ja, dann hat die Chemie so gut gestimmt, dass wir gesagt haben, versuch das mal in Hamburg. Er wollte das eigentlich in Köln machen. Ich habe gesagt, Köln mache ich nicht, ich will in Hamburg bleiben, ich liebe Hamburg. Und ein Jahr später haben wir halt die Messe gemacht. So, ich habe dann die Halle gesucht, die ganzen Aussteller gefragt, ob das möglich ist. Und er hatte mir dann 3 Monate gegeben, genügend positive Antworten zu bekommen aus der Galerienszene. Bin dann hier rumgelaufen, habe dann in ganz Deutschland Galerien angesprochen und war dann ein bisschen schwierig und mutig, weil ich habe halt 15 Jahre Filme gemacht und außer, dass ich Kunst geliebt habe, habe ich mit Kunst in dem Sinne auch mit Kunstmessen nicht wirklich viel zu tun gehabt. Und
aber es ist doch absurd, da kommt einer an, der nichts mit Kunstmessen zu tun hat.
Das wollte der. Ich glaube, der hat genau jemanden gesucht, der keine Angst hat. Also die Kunstszene ist ja für viele auch ein bisschen angsteinflößend. Also wenn man so eine Galerie geht, also kann auch ein bisschen angsteinflößend sein, wenn man in Düsseldorf klingelt und geht rein und will nur Kunst angucken. Ich habe es in Berlin jetzt auch gehabt, sogar als Erfahrener, bin da reingegangen, dachte, boah, nett ist irgendwie anders so. Und ich glaube, er hat jemanden gesucht, dem das alles egal war. Der gesagt hat, mir völlig egal, ob die Kunstszene den Namen mag, ob die Preisschilder gut findet, ob die das doof findet, dass es eine englische Firma ist. Ich will einfach einen, der Bock hat und gezeigt hat, dass er was von 0 auf 100 hochziehen kann, den Mut hat und dem gebe ich jetzt Geld. Und der hat mir dann eine 500.000 quasi anvertraut und gesagt, mach mal. Und ja, die haben wir dann auch gebraucht, um das zu etablieren.
Aber ich stelle mir es auch trotzdem schwierig vor, dass du hast ja bei diesen Galerien dann angeklingelt und dich vorgestellt.
Ja.
Und die haben doch gesagt, wer ist das? Wo kommt der her?
Nie ja, gehört tatsächlich den in etwa war das so.
Und der kommt einer, den kenne ich nicht, der macht eine Messe, die kenne ich nicht. Und das wird alles in Hamburg. Was soll das? Der soll wieder gehen.
Ich hatte das Glück, dass ich sehr, sehr nette Galeristen in Hamburg kennengelernt habe. Galeristinnen, muss ich sagen. Gleich am Anfang. Das war vielleicht auch Glück. Dadurch, dass ich in Deichtorhallen einiges, ich habe den Freundeskreis der Fotografie da geleitet für FC Gundlach. Und dadurch hatte ich ein bisschen Kontakt in die Galerienszene. Und heute bin ich sehr, sehr gut befreundet mit den Galerien, die ich am Anfang getroffen habe. Und die haben mir tatsächlich auch immer Namen gegeben, sagte, da kannst du mal hingehen. die sind netter zu dir. Und dann bin ich halt tatsächlich, habe ich mit Galerien wie Sigi Sander von der Multiple Box aus der Fleet, in Renate Kammer, Ruth Sachse, also am Anfang ein paar richtige Urgesteine in Hamburg getroffen. Denen habe ich das irgendwie vorgestellt und die fanden das gut. Also auch Siegfried Sander fand das irgendwie so sympathisch. Und die hatten so eine positive Energie und gesagt, probier doch mal. Und damit hat es dann funktioniert. Ein nach dem anderen. Ich meine, die Fleetinsel ist heute immer noch kein Riesenfan von uns. Das ist auch okay. Also, wie gesagt, die Messe funktioniert und jeder, der die Messe besuchen will, kommt halt einfach. Und nee, aber es war ein harter Ritt. Das muss man ehrlich sagen. Hamburg, der Ruf war, wenn ich nach München gefahren bin und nach Berlin und Köln gesagt, ich baue in Hamburg mal eine Kunstmesse auf. Wäre das was hier in Schwabing, in München? Die haben dann nur gelacht.
Also, warum? Was hatten denn die Hamburger für einen Ruf da?
Der Ruf war so, dass der Hanseat gerne sein Geld ausgibt, aber auch ganz sparsam ist und eigentlich selten sein Portemonnaie für Kunst öffnet. Schon gar nicht zeitgenössisch. Mhm. Sehr klassisch. Und einfach sehr sparsam. Dieser Ruf geht irgendwie rau. Also man hat den Eindruck, in Hamburg verkauft man keine Kunst. Man guckt sich ja Ausstellungen an, aber die Galerienszene und der Kunstmarkt ist sehr, sehr schwierig so. Und ja, das war echt auch in München. Ich glaube, 4 Jahre gebraucht, bis ich die erste Galerie aus München hatte. Und mittlerweile hatten wir dann 3, 4. Das hat sich dann rumgesprochen. Die waren in München. Och, in Hamburg, das war ja eine super Messe letzten November. Und das läuft eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil in den ersten Jahren bin ich noch durch ganz Deutschland gefahren und mich vernetzt mit Galerien. Und seit 3, 4 Jahren drücke ich den Knopf am 15. März und sage, wir sind wieder offen. Und das läuft so von alleine mittlerweile, dass die Galerien wissen, es funktioniert durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch die 10 Jahre, dass sie sagen, Hamburg ist nicht einfach als Kunststandort, aber es funktioniert bei der Photo Art Fair. Und die vertrauen uns dann und kommen dann im November immer wieder, Gott sei Dank. Das war ganz schön.
Du selber lebst davon?
Ja, klar.
Komplett. Das ist ja schon mal, also einer lebt schon mal komplett.
Ja, ich mache noch viel andere Sachen. Ich bin noch Dozent meiner alten Uni am Kulturmanagement. Aber im Prinzip ist das halt wir machen auch den Online-Markt. Da kommen wir vielleicht ja nachher nochmal zu. Das ist natürlich was immer größer wird, auch ein Teil meines Jobs.
Können wir jetzt schon zukommen?
Ja,
also,
gerne.
Genau. Also heißt online, das ganze Jahr wird verkauft.
Das ganze Jahr wird verkauft. Also ich hatte das vorhin schon angedeutet, dass Besucher auf die Messe gehen und manchmal braucht 2 Wochen, dass man sacken lässt und denkt, oh, 5.000 Euro, ich muss mir nochmal im Internet ein bisschen mehr von dem Künstler irgendwie Informationen suchen. Und dann wurden wir immer kontaktiert. Und dann hat mein Chef vor 2,5 Jahren gesagt, ich investiere jetzt einfach mal ohne Investor, ohne Hedgefonds dahinter, mein Privatvermögen. Ich guck mal, ob ich eine kleine Website aufbauen kann. Mhm. Und dann war der so verrückt und hat halt eine Website aufgebaut für die Galerien. Das war dann am Anfang auch wieder so ein bisschen belächelt und schwierig. Wer kauft denn online Kunst so? Ich glaube, es ist 3 Jahre her. Hat er das versucht. Und es war dann auch jedes Jahr echt so sein Privatgeld. Er hat daran geglaubt. Er sagt, irgendwann funktioniert das. Der Tag kommt. Und es war immer so ein Minusgeschäft, so für bestimmt 2,5, 3 Jahre. Und dann kam Corona. Und man muss sagen, das war wirklich Irrsinn. Dann plötzlich ist dieser Online-Marktplatz irgendwie 270% hochgegangen. Ja,
die Leute hatten
Jahr.
Zeit.
Die Leute hatten Zeit im Lockdown und der Online-Marktplatz, plötzlich hatten wir irgendwie, glaube ich, 600 Galerien da. Der Zufluss war da. Der Online-Marktplatz funktioniert jetzt total gut, so, als Ergänzung zur Messe und ist quasi was für die 360 Tage im Jahr. Und die Galerien ist das voll cool. Also ich habe jetzt mit einer Galerie in Hamburg, Mietfrieda, gesprochen. Die sind ja auch bei unserer Online-Messe dabei gewesen und auch beim Online-Marktplatz. Und die haben da so gut verkauft, dass sie sagte, ja, prima, kann man ja auf jeden Fall weiterhin machen. Das ist eine Ergänzung zur Galerie und zur Messe.
So. Kunst muss aber, wenn man Kunst kauft, muss man sie aber einmal tatsächlich in echt gesehen haben, oder?
Ich finde es schöner, wenn man Kunst sieht, aber jetzt im Lockdown haben wir gesehen, das war natürlich nichts möglich. Von daher war es jetzt in Corona eine gute Alternative. Man muss jetzt mal abwarten, wie das jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, wie das danach läuft. Ne? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Messen dann alle wiederkommen, die Galerien super brummen und dann kann online wieder ein bisschen weniger werden. Aber ich glaube, es wird nie wieder ganz verschwinden. Also ich denke, bei der jüngeren Generation, so die 20er, für die ist das halt normal. Ne? Die kaufen auch Uhren und Autos und alles wird irgendwie online gekauft. Ich bin da ein bisschen oldschool.
So alt bist du gar nicht, oder?
Naja, aber im Prinzip, ich find's halt schön analog.
Wie alt bist du denn?
Ich bin 47. Und
das sieht man nicht.
Ach, danke.
Das ist irre.
Hier ist dunkel. Nee, aber
krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber im Prinzip ist es so, ich find's halt schön analog. Wenn du mich selbst fragst, ich find's cool, in eine Galerie zu gehen. Ich kaufe aber auch meine Schuhe im Laden. Und ich würde meine Uhr auch niemals irgendwie online kaufen. Also ich finde es schön, noch, ja, support your local dealer. Das passt eben für Kunst und auch für die anderen Sachen. Aber wenn ich jetzt irgendwie jüngere Leute frage, so Mitarbeiter oder Kollegen, in den 20ern, die kaufen alles online. Natürlich. Denen ist der Betrag egal. Die klicken auch bei Klarna irgendwie Ratenzahlung bei 5.000 Euro. Das ist denen ziemlich egal. Und deswegen ist das der Trend, wo man dabei sein muss als Galerie und auch als Messe natürlich. Ne? Und uns hat es tatsächlich den Lockdown gerettet. Also unsere Firma hat natürlich den Online-Marktplatz
und die Galerien. 2020 gab es keine Messe?
ja, das war 18 Monate, die waren irgendwie turbulent. Ne? Also das ist, wir machen im Jahr 13, 14 Messen weltweit.
Okay.
Und das war 18 Monate nicht ganz leicht.
War gar keine Messe in der Zeit?
Gar nichts. Gar nichts. Nein. Wir haben im Mai wieder angefangen in New York, Manhattan. Und jetzt sind wir aber auch wieder im Turnus. Sonntag hatten wir London, dann Stockholm, jetzt haben wir, übermorgen ist Amsterdam. Wir haben eine ganze Menge Messen jetzt im Herbst.
Wenn man das vergleicht, so, wo ist Hamburg da? Natürlich nicht auf Augenhöhe mit New York oder so, auch wenn man es gerne hätte, aber wo kann man
Wir sind Hamburg qualitativ, was die Kunst angeht, besser als New York.
Tatsächlich?
Also was unsere Messe angeht. Also okay. Ich kriege oft immer das Kompliment, dass Kunden von uns, die bei uns in ganz vielen Galerien, die machen ja bei uns 7, 8 Messen und touren dann um die Welt und machen auch noch andere Messen. Es gibt ja Galerien, die machen im Jahr 20 Messen. Finde ich ein bisschen viel. Aber die sind in New York und die geben uns das Feedback, dass die Besucher super sind in Hamburg, die fragen viel, die brauchen länger, bis sie kaufen, aber die kaufen und die sagen mir immer, dass die Qualität, die wir auf der Messe sehen, die Kunst, die wir sehen, ist einfach weniger dekorativ, vielleicht jetzt auch in anderen Ländern und qualitativ sicherlich mit die beste Messe so von uns und das ist eigentlich ein schönes Kompliment und daran arbeiten wir auch hart weiter, dass wir sagen, die Qualität ist wichtig, weil wir haben natürlich oft immer Galerien, die sagen, ich will jetzt einfach die Kunst verkaufen, weil die verkauft sich so gut und dann habe ich immer Diskussionen mit Galerien aus dem Ausland, aber auch aus Deutschland und Hamburg, die sagen, ich bringe aber den Künstler so und so mit, den habe ich aber irgendwo mal in Hongkong, in London so gut verkauft, der verkauft sich so gut, der ist so schön, der ist so dekorativ. Und dann sage ich immer, nee, ich möchte nicht so viel dekorative Kunst sehen. Klar haben wir die da, aber wenn man zu viel sieht, ist es halt zu viel. Also die Qualität ist wichtig und mir geht's, ich habe schon oft Künstler auch mit dem Komitee abgelehnt, die sich super gut verkaufen, aber die möchte ich einfach nicht auf der Messe sehen, nur weil sie sich gut verkaufen. Und das ist wirklich das Schwierigste an dem Job, dass man Galerien und Künstler ablehnt, die qualitativ nicht reinpassen, auch wenn sie sich verkaufen. Also da gibt's halt irgendwie eine Diskrepanz zwischen verkaufen heißt noch lange nicht gute Kunst in meinen Augen. So. Und die Kunst, die sich rein nur gemacht wird, um verkauft zu werden, die versuche ich immer auszuschließen tatsächlich so ein bisschen. Gelingt einem nicht ganz, haben wir auch auf der Messe, aber ich finde die Mischung muss stimmen. So. Und ich hoffe, wir kriegen das wieder ganz gut hin am 10. November.
Ein Riesenthema übrigens, die Frage immer, was ist gute Kunst?
Ja,
ist es die sich verkauft? Ist es die man so...
Ja.
Wie viel Prozent der Künstler kommt denn nun tatsächlich aus Hamburg, die auf der Messe ausstellen? Weil das ist sehr wichtig, zu sagen, ich brauche einen Platz für lokale Künstler.
Wir haben ja dieses Jahr, normal haben wir 80 Galerien, jetzt sind wir wegen Corona, wegen der Auflagen bei 70 Galerien Gott sei Dank gelandet. Wir haben so 20 aus Hamburg, 20 Galerien, ich glaube so 30, 25 nochmal aus Deutschland und dann haben wir, weil die Hamburger das lieben, international nochmal, glaube ich, 25 Galerien aus der ganzen Welt.
Und wo kommen die her jetzt gerade, aus allen
Überall, Teilen? Überall, Australien, New York, Niederlande, Schweden, eigentlich, also wirklich ganz um ganzen Globus, so, das ist richtig schön und das ist natürlich für die Hamburger auch toll, das kriegst das Feedback, da kann ich so viel reden, wie ich will, support your local gallery, die wollen einfach Kunst sehen, auch aus dem Ausland, ne?
Klar.
Das ist einfach schick, klar, wenn jemand auf die Messe geht und sieht eine Galerie und ein Künstler, ja, die mögen das. Die Mischung muss auch hier stimmen. So. Und ich finde, wir haben eine ganz gute Balance. Wir haben so 30%, schätze ich mal, Hamburger Galerien, 30 Ausland und 40 kommen aus ganz Deutschland. Und
wie viel Besucher erwartest du?
Also wir haben immer eigentlich so zwischen 18.000 und 20.000 Besucher. Ich bin ein bescheidener Jung. Also ich würde schätzen, wenn wir 12 dieses Jahr haben, sind wir gut mit Corona. Irgendwas zwischen 10 und 12 würde ich jetzt mal realistisch schätzen.
3G, 2G?
Wir haben uns für 2G entschieden, weil wir sonst zu viele Restriktionen haben. Ich freue mich, wenn wir 12 haben, 12.000 Besucher. Also
und wie viel kaufen von, also wenn in früheren Jahren 18.000, 20.000 gekauft sind, wie viel kauft jeder Zweite, jeder Dritte, jeder Fünfte?
Ich glaube, wir hatten so, 2019 waren so knapp, glaube ich, mich zu erinnern, irgendwie 800 Werke, 1.000 Werke verkauft, meine ich.
Das heißt, viele kommen auch einfach nur, um zu gucken.
Ja, na klar.
Oder eben einen Kontakt aufzubauen.
Man findet ja auch nicht immer was. Ja. Es muss ja wirklich auch der Funke, es geht ja auch nicht nur um Kaufen und Verkaufen, sondern eben auch Inspiration sehen. Es ist auch ein Begegnungsort, also ganz wichtig. Ne? Ich bin ja auch mit Herz Kulturmanager und für mich ist es jetzt auch nicht nur der monetäre Gedanke, sondern ich finde es schön, dass die Menschen einfach gerade jetzt nach Corona mit den ganzen digitalen Formaten, die wir jetzt anderthalb Jahre hatten, was ja gut war, aber ich finde es halt schön, dass man analog jetzt wieder Begegnungen hat, Menschen trifft und das finde ich noch viel wichtiger. Wir haben ganz oft bei uns, dass sich Galerien kennenlernen, die sich noch gar nicht kannten und die dann eine Kooperation haben mit Leipzig-Hamburg oder Hamburg-Niederlande, die dann eine Ausstellung in Niederlande machen. Das ist ja auch schön, wenn die sich Galerien kennenlernen und manchmal lernen sich auch die Künstler kennen und ich finde, diesen ganzen Austausch, diesen Begegnungsort, den man 4, 5 Tage hat, das finde ich eigentlich mit das Wichtigste an der ganzen Sache. Also neben dem Monetären natürlich für die Galerien und uns und die Künstler.
Was wir noch gar nicht gesagt haben, was nicht unerheblich ist, ist von wann bis wann, also Von wann geht's los?
Wir fangen an am Donnerstag, dem 10. November, ja, um 12 Uhr bis 22 Uhr. Wir haben um 18 Uhr noch so eine Art zweite Vernissage. Wir versuchen, normalerweise haben wir Mittwoch Vernissage, aber es ist sehr eingeschränkt wegen Corona-Auflagen. Mhm. Wir machen Donnerstagabend um 18 Uhr bis 20 Uhr auch wieder mit ein bisschen Musik bis 22 Uhr. Das ist sozusagen unsere zweite Vernissage dieses Jahr. Und dann haben wir Freitag von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 und am Sonntag bis 18 Uhr. Also sehr lange Zeiten. Wir haben das ein bisschen gestreckt durch Corona, damit wir möglichst viele, ja, Besucher trotz Timeslot irgendwie begrüßen können. Aber wir freuen uns, das wird schon werden. Ich meine, wir haben jetzt das so lange vorbereitet und mussten letztes Jahr ja absagen, auch im September. Genau. Von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, die Galerien wieder in Hamburg begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.